bis dass der Tod euch scheidet. Spätestens, wenn im Freundeskreis die ersten Leute anfangen zu heiraten, taucht dieser Satz irgendwo auf. Und man ist so, oh wow, oder vielleicht aber auch, oh, aber auf gar keinen Fall. Das sagt die Autorin Katja Lewina dazu.
Also bei mir selber macht er ein bisschen Beklemmung, weil das so eine Ausweglosigkeit irgendwie transportiert, so ein, das muss jetzt für immer, bis du tot bist und in der Erde liegst. Ich weiß aber, dass das bei anderen Menschen auch ein Gefühl von Sicherheit und Behaglichkeit erschaffen kann. Also ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Betrachtungssache.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weijer.
Wir beide, wir bleiben doch für immer zusammen. Vielleicht habt ihr das tatsächlich auch schon mal gedacht bei irgendwem, ne? Weil frisch verknallt und im Hormonrausch der anfänglichen, aufregenden, tollen Wochen, da fühlt sich sowieso alles nach Forever an, ne? Egal, ob man sich vielleicht auch in einem halben Jahr wieder entliebt hat oder so. Oder man denkt es vielleicht auch, weil die Verbindung besonders tief oder besonders lange ist. Aber was ist, wenn es dann doch nicht dieses für immer wird? Weil man sich trennt, weil man denkt, vielleicht ist doch eine andere Person meine für immer Person. Oder auch, weil der Tod plötzlich ein Thema ist, mit dem man sich befassen muss. Und genau darum geht's in dieser Episode. Wir sprechen über Liebe und Endlichkeit. Unter anderem mit der Autorin Katja Lewina, die ihr gerade schon gehört habt. Sie hat ein Buch über den Tod geschrieben, beziehungsweise es geht in diesem Buch auch ganz viel über das Leben. Und dieses Buch, das heißt Was ist schon für immer? Vom Leben mit der Endlichkeit. Und Katja selbst, die ist dem Tod in den letzten Jahren tatsächlich sehr intensiv begegnet. Ihr Sohn Edgar, der ist völlig überraschend mit 7 Jahren gestorben. Und kurz vorher hat sie eine Diagnose bekommen, dass sie nämlich einen Herzfehler hat und auf eine Art jeden Moment tot umfallen kann. Kann, aber nicht muss. Ja, und irgendwo dazwischen ist ihre eigentlich wirklich total glückliche Ehe auseinandergegangen und jetzt ist ein neuer Mann in ihrem Leben. Dröseln wir in dieser Episode alles auf und gucken uns an, was die Endlichkeit mit der Liebe macht und wie wir die Liebe vielleicht eben auch mit Blick auf die Endlichkeit ganz besonders genießen können. Fangen wir bei dem Mann an, mit dem Katja auf dem Papier zwar noch verheiratet ist, mit dem sie aber wirklich schon ein paar Jahre nicht mehr zusammen ist. Ich habe Katja gefragt, bist du in deine eigene Ehe mit diesem für immer Gedanken reingegangen?
Überhaupt nicht. Also ich fand die Idee von Ehe wunderschön und auch von diesem füreinander einstehen, eine Gemeinschaft bilden und eben nicht so schnell wieder abhauen können. Wir haben aber beide, sowohl mein Mann oder mein Ex-Mann und ich, schon vorher Beziehungen gehabt, die auch in die Brüche gegangen sind. Also er war zum Beispiel schon vorher mal verheiratet, hatte ein Kind aus einer früheren Ehe. Ich brachte auch schon ein Kind mit in diese Beziehung, zwar ohne Heirat, aber das Kind war da. Und es war für uns einfach wie eine schöne Vorstellung, es vielleicht wirklich lange oder für immer miteinander zu schaffen. Aber es war nie das erklärte Ziel. Unser erklärtes Ziel waren 10 Jahre. Wir waren da sehr, sehr pragmatisch. Wir haben gesagt, okay, wenn wir 10 Jahre zusammen durchhalten, dann sind wir schon richtig, richtig gut. Und diese 10 Jahre, die geben wir uns auch auf jeden Fall. Wir hören nicht vorher auf. Und das haben wir auch geschafft.
Und als dieses Minimum erreicht war, hat das für dich dann was verändert? Habt ihr dann darüber nochmal gesprochen, ob es irgendwie ein neues Ziel gibt oder sowas?
Ja, manchmal frage ich mich auch ein bisschen, ob diese 10 Jahre wie so eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung waren, weil tatsächlich, als unsere 10 Ehejahre vergangen waren, waren wir schon an einem Punkt, an dem ich zumindest das Gefühl hatte, okay, hier geht's irgendwie zumindest in unserer romantischen Beziehung für uns nicht mehr weiter.
Und wie lange hat das gedauert, bis du dann quasi Konsequenzen daraus gezogen hast?
Das ist super schwer zu sagen. Also man weiß ja nicht, wann der erste Gedanke da war und wie lange es dann dauert, bis man ihn tatsächlich ausspricht vor der anderen Person. Ich denke, ich habe schon meine Zweifel gehabt, auch in den 1, 2, 3 Jahren vorher, aber ohne sie dann so wirklich ernst zu nehmen. Und es war auch gut, die nicht unbedingt ernst zu nehmen. Es war auch gut zu sagen, so, wir machen das jetzt hier und wir arbeiten an uns oder beziehungsweise raufen uns halt hier zusammen. Und wir hatten ja auch kein schlechtes Leben miteinander, ne? So war das auch gar nicht. Ich denke, ich kann eher den Moment festhalten, wo ich mir das eingestanden habe, dass es für mich jetzt ein Ende haben wird, vermutlich, oder dass ich dem Ende entgegensteuere. Und das war etwa ein halbes Jahr, bevor ich das dann auch wirklich ausgesprochen habe. Und es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, das auszusprechen. Ich weiß noch, dass ich das eigentlich immer weiter vor mir hergeschoben habe und mein Mann dann irgendwann zu mir sagte, oh, ich habe das Gefühl, du willst irgendwie gar nicht mehr mit mir zusammen sein. Und das war dann der Moment, in dem ich dann zugeben musste und sagen musste, ja, das stimmt, weil es mir sehr, sehr leid tat um uns, weil ich eigentlich sehr gerne dieses Gefühl immer weiter haben wollte von, wir beide machen das jetzt.
Das hat quasi am Ende den Ausschlag gegeben, dass dein Mann dich darauf angesprochen hat.
Ja, also ich hatte das selber auch gesagt, aber es fiel mir einfach wahnsinnig schwer. Ich hätte da, glaube ich, noch ein bisschen Anlauf gebraucht, so.
Kannst du sagen, was dir daran so schwer gefallen ist?
Naja, wir waren zu dem Zeitpunkt, ja, wie lange waren wir da zusammen? 11 oder 12 Jahre. Und das ist eine wahnsinnig lange Zeit für mich zumindest. Ich bin noch nicht so alt. Das war damals ungefähr ein Drittel meines Lebens, das ich mit diesem Mann verbracht habe. Und wir haben zusammen diese Patchwork-Familie gehabt mit insgesamt 4 Kindern. Wir haben wahnsinnige Krisen zusammen erlebt und wahnsinnige Liebe und Nähe. Wir haben ein Kind zusammen verloren. Wir haben ja andere Menschen auch gemeinsam beerdigt und sind wirklich zusammen durch dick und dünn gegangen. So kann man das zusammenfassen. Und das aufzugeben, dieses unbedingte Wir, das fiel mir sehr, sehr schwer, ja.
Hattest du zwischendurch auch den Gedanken, ach, vielleicht kann es ja trotzdem einfach so weiterlaufen und wir sind trotzdem ein Wir und ich muss es vielleicht auch gar nicht ansprechen?
Nee, das war mir total klar, dass sich das verändern muss. Ich habe ja, was wir jetzt gerade noch gar nicht hier erwähnt haben, ich habe, bevor ich diesen Gedanken so langsam anfing zu fassen, die Diagnose bekommen, dass ich eine lebensbedrohliche Herzerkrankung habe. Das ist so eine Herzmuskelerkrankung, die es dem Herz eben schwer macht, ordentlich zu schlagen. Und mit der man einfach jederzeit tot umfallen kann. Also ich habe jetzt inzwischen einen Defibrillator implantiert bekommen und kriege Medikamente und so. Also ich fühle mich halbwegs sicher. Es kann mir trotzdem noch allerhand passieren, aber ich fühle mich sicherer als in der Zeit damals, als diese Gedanken anfingen in meinen Kopf aufzutauchen. Und mit diesem Bewusstsein der Endlichkeit vor Augen, mit dieser Idee von, ich habe vielleicht nicht so wahnsinnig viel Zeit mehr in meinem Leben, um tolle Dinge zu erleben, um vielleicht auch die Art von Beziehungen zu erleben, die ich mir wünsche, war für mich total klar. Ich muss das ansprechen. Ich muss irgendwie hier weiterkommen für mich so innerlich. Und ich weiß noch, ich war zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht sicher, ob ich wirklich gehen sollte. Also mir war klar, hier, ich will irgendwas Neues, ich will irgendwie mehr. Und ich war auch noch gar nicht sicher, ob ich mich wirklich trennen muss. Also ich hatte diesen Gedanken, aber ich stellte das auch so in den Raum und dachte so, ah, wir können ja auch mal gucken, ne, was da jetzt irgendwie, was wir noch draus machen können, wo das uns hinbringen kann. Aber dann war auch mein Mann so schnell in diesem Jahr, okay, dann trennen wir uns jetzt. Und dann waren wir plötzlich getrennt.
Und hattest du dann das Gefühl, dass deine Ehe gescheitert ist?
Überhaupt nicht. Also wirklich kein bisschen. Ich fühlte mich selber manchmal wie gescheitert in dem Sinne, als dass ich eben diese Beziehung wie nicht zu Ende geführt habe, weil das ist ja der Anspruch, den wir an Beziehungen so häufig auch erheben, ne? Dass die wirklich für immer halten sollen. Und wenn das nicht passiert, dann kommt eben dieser Stempel gescheitert, wie du gerade so schön gesagt hast. Und das hat mich persönlich irgendwie so angegriffen oder ich fühlte mich persönlich davon angegriffen, dass ich das nicht geschafft habe. Aber ich finde, unsere Beziehung haben wir ganz, ganz wunderbar gelebt und geführt und wir sind auch jetzt noch ganz nah und sind ja, also meistern unser Leben nach wie vor irgendwie gemeinsam. Nicht nur, dass wir eben die Kinder noch zusammen haben und uns da als Eltern miteinander verständigen müssen und auch sehr, sehr gut finden gegenseitig, sondern wir sind auch nach wie vor AnsprechpartnerInnen füreinander in ganz, ganz vielen Fragen. Also wir sind wirklich FreundInnen geblieben. Und ich finde nicht, dass man das als Scheitern bezeichnen kann, sondern wir haben uns ja noch nur eben auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, Scheitern kommt dann ins Spiel, wenn man es eben nicht schafft, miteinander eine gute Beziehung weiterhin zu erhalten, wenn man sich, weiß ich nicht, Geschirr an den Kopf wirft und sich gegenseitig aus dem eigenen Leben schmeißt, das würde ich als Scheitern betrachten.
Wie Katja über eine erneute Heirat denkt, das hört ihr gleich auch noch. Und wir haben auch über ein anderes Thema noch gesprochen, bei dem man vielleicht echt erstmal denkt, so, uff, da möchte ich mich am liebsten einfach gar nicht mit befassen. Das ist ja sehr unbequem und sehr unschön. Patientenverfügung. Ja, da denkt man, komm, das ist doch noch so weit weg und ich bin gerade irgendwie nicht in the mood und so. Man sollte sich das aber tatsächlich wirklich mal angucken. Jetzt gibt's ein paar Zahlen erstmal zu Trennungen. Gibt es eigentlich dieses verflixte siebte Jahr, von dem gerne mal gesprochen wird? Und lassen sich wirklich heute so viel mehr Leute scheiden als früher? Das habe ich mir angeguckt mit Celine Wegert aus dem Eine Stunde Liebe-Team. Und ich habe sie erstmal gefragt: Celine, was sagt denn die Forschung eigentlich? Wie lange sind Paare im Schnitt zusammen?
Also wenn man sich die verheirateten Paare anguckt, dann kann man das sogar ganz genau nachvollziehen. Das Statistische Bundesamt sagt, wenn Paare sich gerade scheiden lassen, dann waren sie vorher im Durchschnitt so knapp 15 Jahre verheiratet. Das, was jetzt aber nicht erfasst wird, ist, wie lange waren die Leute vielleicht vorher schon zusammen? Die können ja jetzt auch schon, keine Ahnung, 10 Jahre vorher happy in einer Beziehung gewesen sein.
Das hat man dann halt nicht auf Papier, ne? Gibt es auch Studien oder Zahlen zur Beziehungsdauer unverheirateter Paare?
Also so ein bisschen was findet man da schon. Die Zahlen werden aber eben nicht von der Bundesbehörde erfasst, wie jetzt bei Hochzeiten. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung von einem Soziologen der Stanford University und der hat sich jahrelang über 3000 Paare angeguckt. Und ich finde total krass, mehr als die Hälfte aller Beziehungen ist schon im ersten Jahr wieder kaputt gegangen.
Das heißt, das verflixte siebte Jahr, das gibt's gar nicht, sondern eigentlich, wenn man durchs erste kommt, dann hat man es im Prinzip geschafft.
Also die Untersuchung zumindest, die sagt ja. Und die zeigt auch, nach dem ersten Jahr wird es unwahrscheinlicher, sich zu trennen, bis dann so zum 25. Beziehungsjahr. Und da steigt das Risiko für eine Trennung dann wieder. Heißt also unterm Strich, nur weil Leute jetzt ewig zusammen sind, muss das nicht heißen, dass man dann auch für immer einfach zusammen bleibt. Und das zeigt sich bei den Scheidungen ja auch. Da sind es ja teilweise auch Jahre, bis es vielleicht doch kaputt geht.
Wie viele Paare lassen sich denn überhaupt scheiden in Deutschland? Also man hört ja immer wieder so, ne, es lassen sich so wahnsinnig viele Leute scheiden.
Also, was man sagen kann, letztes Jahr kam rechnerisch auf 3 Eheschließungen ungefähr eine Scheidung. Das sagt jetzt aber nichts über das Scheidungsrisiko von einem bestimmten Ehejahrgang aus, sondern das ist wirklich nur das Verhältnis Eheschließungen zu Scheidungen in einem
Also so
Jahr.
1:3 im Prinzip.
Genau. Was mich selber total überrascht hat, letztes Jahr gab es in Deutschland die wenigsten Scheidungen seit 1990, aber es heiraten halt auch weniger Menschen als früher. Also 1991, da waren es noch 450.000 Hochzeiten und letztes Jahr dann so ungefähr 361.000. Also das könnte ja dann auch ein Faktor sein, der damit reinspielt, dass im Endeffekt sich auch weniger geschieden wird.
Also wo weniger geheiratet wird, da
Ja. Gab's dann einfach weniger Scheidungen.
Ja, und seit 2017, da dürfen in Deutschland ja auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Das heißt, die stecken jetzt in dieser Statistik auch mit drin. Aber Stand jetzt kann man über die statistischen Unterschiede zwischen gleichgeschlechtlichen und gemischtgeschlechtlichen Paaren noch nicht so viel sagen.
So, dann machen wir mal einen Haken hinter die Zahlen und gucken mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, in Beziehungsdynamiken rein. Warum bleiben Menschen denn lange zusammen? Also was ist da das Geheimnis, wenn es eins gibt?
Boah, das wüsste ich auch gern, sonst wäre ich jetzt vielleicht nicht Single. Aber deswegen habe ich die Frage mal weitergereicht an Paartherapeutin Dr. Sharon Brehm. Und für sie gibt es mehrere Schlüssel zu einer langen Beziehung, zum Beispiel Commitment.
Also die Bereitschaft, für die Beziehung zu arbeiten, die Bereitschaft, Verantwortung für sein Verhalten zu übernehmen, auch aus den eigenen Mustern auszubrechen. Diese Form vom Commitment, an eben selbst zu wachsen und für die Beziehung zu wachsen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Außerdem ist natürlich gute Kommunikation mega wichtig, klar. Und auch ganz viel Empathie mit meiner Beziehungsperson.
Wie sieht's denn aus bei den Trennungsgründen? Also warum gehen Beziehungen in die Brüche?
Es gibt da immer mal wieder Befragungen zu und in denen wird dann als Gründe sowas angegeben wie eine Person war unglücklich oder hatte keine Gefühle mehr oder sowas. Paartherapeutin Sharon Brehm denkt aber, dass es dann oft schon auch um was Tieferliegendes geht. Sie sagt nämlich, eine Beziehung zerbricht,
wenn Verletzungen weitergehen. Also wenn ich dich immer wieder verletze und das hört und hört und hört nicht auf, dann kann die Beziehung, kann diese Liebe auf lange Sicht eben nicht existieren.
Also es geht um so einen konstanten Schmerz, zum Beispiel, weil die andere Person mich nicht an sich heranlässt oder weil es mehrere Affären gibt oder vielleicht auch immer wieder so verletzende Sachen, die gesagt werden. Das sind zumindest so die Sachen, die sie in ihrer Praxis mitbekommt.
So ein anderes Klischee, wenn es um Beziehungen geht, da heißt es irgendwie, früher, da wurde mehr repariert, da haben sich die Leute nicht einfach so getrennt. Konntest du auch noch Input dazu finden, ob es tatsächlich so ist, dass Trennungsgründe beziehungsweise Gründe für das Zusammenbleiben früher andere waren als heute?
Na, was man schon sagen kann, es ist ja ein Fakt, dass eine Ehe früher mit so ganz anderen Erwartungen und auch Verpflichtungen verknüpft war als heute. Also Frauen, die finanziell an ihren Mann gebunden waren und auch so eine Art Ruf, den man zu verlieren hat, wenn man sich trennt. Und da hat mir auch die Paartherapeutin gesagt, sie glaubt, dieses Abhängigkeitsdenken, das ist weniger geworden. Also, dass man zum Beispiel so finanzielle Sorgen mit im Kopf hat, wenn man sich trennt.
Ich glaube auch, dass heutzutage, zumindest die Paare, die zu mir in die Praxis kommen, dass da insgesamt mehr Wunsch nach einer Beziehung auf Augenhöhe ist. Dass da mehr Wunsch ist, ich möchte dort gesehen werden, ich möchte da auch emotional wahrgenommen werden. Und dass es weniger darum geht, bist du ein guter Vater für meine Kinder, bist du eine gute Mutter für meine Kinder, passt das finanziell, was sagen unsere Eltern darüber?
Sondern sie merkt vielmehr so ein Bedürfnis nach, darf man authentisch beieinander sein und sich auch fallen lassen.
Also, ne? Wenn ihr über das erste Jahr drüber seid, dann habt ihr durchaus schon viel geschafft. Aber vielleicht muss man sich ja auch wirklich in solche Jahreszahlen gar nicht so sehr reinsteigern. Haben wir ja eben auch schon bei Katja gehört, ne? Dass das vielleicht im Nachhinein betrachtet auch so eine Art Bürde war. Nachdem ihre Ehe nach über 10 Jahren auseinandergegangen ist, ist mittlerweile tatsächlich auch schon eine ganze Weile ein neuer Mann an Katjas Seite. Unter anderem über den hat sie auch schon mal in ihrem letzten Buch Ex geschrieben. Für dieses Buch hat sie sich mit ein paar ihrer Ex-Freunde getroffen, um rauszufinden, ob es da irgendwie ja wie so ein Muster gibt, warum ihre Beziehungen in der Vergangenheit nicht geklappt haben. Und da war Katja auch schon mal hier bei Eine Stunde Liebe zu hören. Da geht es unter anderem in der Episode mit ihr um die Kennenlerngeschichte der beiden. Die Episode, die verlinke ich euch auch gerne nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall nennt Katja diesen Mann Paolo. Nur, falls ihr euch irgendwie gleich fragt, wer soll dieser Paolo sein, über den wir sprechen? Das ist Katjas Freund. Erstmal geht's jetzt mit ihr darum, was Katjas Krankheitsdiagnose und der Tod ihres Sohnes an ihrer Art, Beziehungen zu führen, verändert haben.
Es ist vor allen Dingen dieses sehr, sehr bewusste Haushalten mit den Themen Zeit und Energie. Also das kann man wirklich so subsumieren, dass ich mir sehr genau überlege, wie möchte ich meine Zeit verbringen, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen, wo stecke ich Energie rein. Und was auch noch hinzukommt, und ich glaube, vielleicht ist das sogar der wichtigste Faktor, das ist das kleine Wörtchen Ehrlichkeit. Also nicht, dass ich irgendwie unehrlich gewesen wäre früher oder so, ne? Also ich habe jetzt nicht die Leute angelogen, einfach so. Aber ich denke, das ist etwas, das wir alle kennen, diese kleinen Höflichkeitsunehrlichkeiten, die halt den Alltag so schmierfähig machen, die es einfacher machen, miteinander zurechtzukommen, dass man halt höflich ist, dass man versucht, die andere Person irgendwie nicht zu kränken mit den eigenen Bedürfnissen oder Wünschen oder Gedanken und so weiter. Und das ist etwas, woran ich mich seitdem sehr, sehr übe, also eben meine Muster nicht nur selber zu kennen und ne, vor mir selber offen zu legen, sondern eben auch vor meinem Partner oder eben dann auch vor anderen Beziehungspersonen. Also alle Menschen, die uns umgeben, sind ja Beziehungspersonen. Und da merke ich schon, dass das wirklich in jeder Beziehung jetzt eine größere Rolle spielt, mich ehrlicher zu artikulieren, mich noch mehr offen zu legen. Und ich weiß, dass es immer so komisch klingt bei so jemanden wie mir, einer Person, die in ihren Büchern einfach versucht, immer möglichst viel offen zu legen und einfach komplett blank zu ziehen. Aber das ist etwas, das mir eben in diesen Kleinigkeiten wahnsinnig schwer gefallen ist, immer in meinem nächsten Umfeld. Und ich glaube, das liegt einfach an meiner Konditionierung. Das, ja, ist, glaube ich, sehr, sehr allgemein und weit verbreitet, dieses, ne, wir lernen halt von unseren Eltern, wann wir geliebt werden, wie wir zu sein haben, damit man möglichst wenig Anstoß an uns nimmt. Das ist eine,
also so People-Pleaser-mäßig ein bisschen.
Ja, na klar, aber nicht mal, wenn wir in dieses harte People-Pleasing gehen. Einfach so, weißt du, dieses sich irgendwie, wie kann ich das sagen, ja, so durchflutschen. Das muss nicht unbedingt People-Pleaser-mäßig sein. Kann aber auch einfach nur bedeuten, dass man versucht, einfach nirgendwo anzuecken.
Das heißt, ist es dir jetzt ein bisschen egaler, ob du anstrengend bist oder nicht?
Nee, ist mir immer noch überhaupt nicht egal. Finde ich wahnsinnig, finde ich richtig schlimm, die Vorstellung, aber ich versuche mich dahin zu trainieren.
Sprecht ihr darüber, über das Thema Endlichkeit, du und dein Freund, also darüber irgendwie, dass bei dir im Raum steht, du kannst eine ganz normale, also so eine durchschnittliche Lebenserwartung haben, kannst es aber auch nicht haben?
Ja, klar. Also das ist total oft Thema, aber es ist natürlich vor allen Dingen dann Thema, wenn es gerade akut ist. Also wenn es mir schlecht geht, wenn ich Herzrhythmusstörungen habe, wenn ich diese schlimmen Episoden habe von kurz vor plötzlicher Herztod. Und die gab es jetzt auch schon einige Male in dieser Zeit, die wir zusammen sind. Dann wird das natürlich wahnsinnig evident. Und dann müssen wir die Traurigkeit auch aushalten in diesem Nichtwissen. Das macht es ja auch so ein bisschen schwerer, damit umzugehen, ne? Weil ich bin ja nicht so eine Krebspatientin, der man sagt, okay, jetzt hier noch 3 Monate zu leben, irgendwie hol das Beste raus, dann ist vorbei. Dann, glaube ich, hat man zwar diese Deadline, aber kann dann eben auch entsprechend handeln. Und ich habe diese Deadline nicht. Die ist bei mir total verschwommen. Die ist bei mir dann wahrscheinlich ungefähr so verschwommen wie bei dir. Du weißt ja auch nicht, ob bei dir nicht morgen irgendeine Erkrankung entdeckt wird oder du überfahren wirst.
Oder ob ich von Auto laufe.
Genau, das kann alles jederzeit passieren. Bei mir ist es halt nochmal ein bisschen mehr auf dem Präsentierteller. So. Ja, und was wir dann machen müssen, ist halt wirklich aushalten. Das ist für mich schwer auszuhalten, das ist für ihn schwer auszuhalten in Situationen, in denen das gerade nicht so evident ist, versuchen wir einfach besonders zu genießen. Ich glaube, das ist etwas, was so eine Todesnähe dann ja wirklich mit sich bringt, im Idealfall. Das ist eine Genussfähigkeit, das ist eben dieses unbedingte Wollen eines guten Lebens. Und ich würde sagen, davon profitiert mein Freund dann irgendwie auch wieder.
Sichert ihr euch irgendwie gegenseitig ab oder irgendwie sowas? Weil ich habe mir das tatsächlich auch schon mal überlegt, ne? Also mein Freund und ich, wir sind echt auch schon viele Jahre zusammen. Aber bei uns, also wir sind halt nicht verheiratet und bei uns liegt nicht sowas wie eine Patientenverfügung oder irgendwie sowas rum. Und da denke ich mir manchmal auch so, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen fahrlässig dann von mir?
Mir ist es super fahrlässig. Also auch wenn ihr nicht verheiratet, also gerade wenn ihr nicht verheiratet genau, seid, genau. Sollte er, wenn du das gerne möchtest, dass er solche Sachen über dich entscheidet, zum Beispiel wann dir der Stöpsel gezogen wird, dann solltet ihr auf jeden Fall eine Patientenverfügung machen, auch eine Vorsorgevollmacht, ne, wo dann, also da werden dann solche Sachen geregelt wie, wer kann dich vertreten, wenn du nicht mehr geistig zurechnungsfähig bist, also zum Beispiel im Koma liegst oder sowas. Ja. Der kann ja sonst überhaupt nicht an, der kann nicht an dein Konto, der kann
nee,
gar
genau,
nichts.
Genau, sowas halt, ne? Sowas ganz, so, also diese unromantischen Sachen. Ich denke dann auch an sowas wie, dass man unkompliziert dann ins Krankenhaus überhaupt reinkommt, weil irgendwie behaupten, dass man der Partner von jemandem ist, können genau. Ja irgendwie viele.
Ja, und ich finde das sehr, sehr romantisch sogar. Also ich kann mich daran erinnern, als mein Freund und ich so zusammensaßen. Ich muss auch sagen, wir mussten echt eine Flasche Wein dafür aufmachen, weil es war echt hart und es war ein langer Abend, wo wir das alles nochmal zusammen durchgegangen sind. Aber ich fand es irgendwie total romantisch zu sagen, guck mal hier, ich leg mich jetzt da in deine Hände und wenn es einen Knopf auszudrücken gibt, dann möchte ich, dass du den drückst und nicht irgendein doofer Arzt. So, das ist, also wenn das nicht Hollywood-reif ist, dann weiß ich auch nicht.
mit deinem Ex-Mann, da hattest du ja dieses 10-Jahres-Ding. Mit deinem Freund, ich nenne ihn jetzt weiterhin Paolo wie im Buch, habt ihr sowas auch, so Ziele oder Zukunftswünsche?
Also ich habe mir ja die Sache mit den 10 Jahren so ein bisschen zu Herzen genommen mit dieser sich selbst erfüllenden Prophezeiung und habe dann erstmal beschlossen, solche Ziele nicht mehr zu formulieren, weil wenn ich jetzt sage 10, dann ja, stehen wir nachher nach 10 Jahren wieder da. Nee, das will ich nicht machen. Nee, wir wollen einfach möglichst lange zusammenbleiben und wir wollen auch schon sehr, sehr gerne zusammen alt werden. Also wenn das ein Ziel sein kann, obwohl es sehr abstrakt ist. Aber ja, zusammen alt werden.
Hast du denn das Bedürfnis, dass du die Beziehung, die du aktuell hast, nochmal irgendwie ritualisiert besiegelst oder ist das für dich gerade gar kein Thema?
Das ist ein Riesenthema. Ich würde den Typ schon echt auch gerne heiraten. Ich weiß allerdings noch nicht so genau, warum ich das gerne möchte, weil ich habe ja schon mal geheiratet und das hat mir überhaupt nichts gebracht in dem Sinne, außer die Scheidungskosten, die ich dann werde dafür nochmal übernehmen müssen und den ganzen administrativen Hassel, auf den ich überhaupt gar keine Lust habe und wegen dem ich das Ganze Ewigkeiten hinausschiebe. Vielleicht reicht auch wie so eine Art Trauungsritual oder sowas oder fette Party mit allen FreundInnen und Verwandten. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich hätte schon Bock da drauf. So, ich glaube, das macht einen Unterschied und ich kann mich daran erinnern, dass es auch wirklich mit dem Heiraten einen Unterschied gemacht hat, dieses sich zu versprechen, jetzt wir zwei und wir wollen wirklich alles geben, dass es funktioniert. Und tatsächlich, also alle Menschen, die ich kenne, die verheiratet sind, bestätigen mir das auch immer wieder. Es macht einen Unterschied. Du rennst nicht so leicht davon. Und wir rennen einfach alle so wahnsinnig gerne davon in Situationen, in denen es brenzlig wird. Vielleicht ist es manchmal gar nicht so schlecht, auch so eine Bremse da zu haben.
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen, was Katja da beschreibt, ne? Ja, rational gesehen braucht man vielleicht so ein Ritual nicht, was dann irgendwie auf dem Papier auch ja nichts wert ist. Um es mal ganz platt zu sagen, ne? Aber Liebe ist halt nicht rational. Und manchmal will man vielleicht auch einfach in einem geilen Kleid eine schöne Party haben und einfach seine Liebe feiern und sich einfach mal ganz klipp und klar sagen, wir sind es, wir machen das jetzt zusammen und wir gehen jetzt durch dick und dünn. Und Leute, wenn euch das Gespräch mit Katja gefallen hat, dann habe ich sehr gute Nachrichten für euch. Katja Lewina ist nämlich bei uns in Köln zu Gast. Am 16.11., da feiern wir 30 Jahre Deutschlandradio mit einem Funkhausfest in Köln. Das ist so ein bisschen, ja, wie Tag der offenen Tür, könnt ihr euch das eigentlich vorstellen. Den ganzen Tag richtig coole Sachen. Und um 14.30 Uhr, da gibt es eine Stunde Liebe live mit Shanli und mit mir. und eben mit Katja Lewina, mit der wir dann nochmal weiter über Liebe und Endlichkeit sprechen werden. Und das wird, glaube ich, sehr schön, das wird sehr gefühlvoll, das wird sehr interessant werden. Und das Allerbeste, das kostet auch noch keinen Eintritt. Alles, was ihr machen müsst, ist, euch vorher zu registrieren und dann kommt ihr vorbei am 16. November und dann wird das super. Und den Link zum Funkhausfest mit den ganzen Infos, da ist dann auch aufgeführt, wie ihr euch registrieren müsst, ist total unkompliziert, packe ich euch in die Shownotes. Was ist schon für immer? So heißt das Buch, das Katja über den Tod bzw. über das Leben geschrieben hat. Das ist im Dumont Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Und ich finde das wirklich ein schönes Buch, um über ja wirklich ganz verschiedene Aspekte von Endlichkeit auch mal nachzudenken. Auch wenn man sich vielleicht da erstmal innerlich sträubt, wenn man irgendwie denkt, das ist so weit weg und das ist auch so ein bisschen unbequem, das Thema und so. Irgendwann fängt das einfach an, ob man will oder nicht, dass der Tod sich immer weiter ins Leben reinschleicht. Ja, und vielleicht ist es dann eben besser, man ist nicht komplett unvorbereitet. Und ihr müsst euch das jetzt auch wirklich nicht in einer Rutsche komplett reinziehen, ne? Ihr könnt es ja auch in Häppchen machen und ihr könnt es machen, wenn ihr euch bereit dafür fühlt. Im Liebestagebuch, da geht es diesmal auch ums gemeinsam Altwerden. In der letzten Episode, da hat Paula von einer Person erzählt, die sie datet. Wo sie aber dann eben so merkt, das ist zwar irgendwie alles schön, es fühlt sich auch völlig solide an, aber da fehlt irgendwas. Ja, und als sie dann auf einen alten Bekannten einer Freundin trifft, da ist sie mega geflasht und hat einfach dieses Kribbeln im Bauch, was bei diesem anderen Mann, den sie eben datet, fehlt. Und was Paula jetzt aus dieser Situation macht, das erzählt sie euch jetzt.
Ich bin dann abends zurückgefahren, habe irgendwie für mich ziemlich lange noch darüber nachgedacht. Und mein, ich sag mal, Date, das ich eigentlich die Zeit hatte, hatte mich an dem Tag irgendwie auch gefragt, wie möchte ich alt werden, was sehe ich da und so. Hat er so ein bisschen so ein Bild gezeichnet, dass er sich vorstellen könnte, irgendwo in der Natur zu sein, auf einem Schaukelstuhl zu sitzen und so. Und dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, es läuft so ein bisschen darauf hinaus, ob er mich jetzt fragt, ob ich das mit ihm vorstellen könnte. Und ich habe gemerkt, ich habe dann in meinem Kopf irgendwie dieses Bild gehabt, den Schaukelstuhl, und ich habe ihn aber nicht neben mir sitzen sehen. Bin dann so ein bisschen ausgewichen der Frage. Aber das hat mich dann am Abend, als ich zurückgefahren bin, nochmal beschäftigt und ich habe es irgendwie so als die Schaukelstuhlfrage, ist mir so in den Sinn gekommen. Und irgendwie habe ich ihn da nicht gesehen und es hat dann für mich irgendwie auch so ein bisschen so einen Gedanken angerollt, in welche Richtung das geht oder ob das dann vielleicht das Richtige ist, weil er auch ziemlich deutlich gemacht hat, dass es sehr, sehr ernst ihm ist. Und dann habe ich gleichzeitig irgendwie über die andere Person nachgedacht und hatte irgendwie im Gefühl, oh, hättest du vielleicht nochmal geschrieben oder nicht. Naja, und dann bin ich am nächsten Tag, war ich dann bei der Arbeit und in der Pause habe ich dann aufs Handy geguckt und hatte tatsächlich eine Nachricht von der Person, die ich da wieder getroffen hatte damals, die mir dann geschrieben hatte, hey, war richtig schön, dich zu sehen, irgendwie mir ein Kompliment gemacht hat für meine Ausstrahlung. Und ich merkte schon, das war so ein Grinsen auf meinem Gesicht. Und dann habe ich für mich gemerkt, egal ob ich die andere Person nochmal wieder treffe im Sinne von einem Date oder nicht, ich kann das dann mit dem anderen einfach so nicht mehr weiterführen. Und wusste in dem Moment aber auch, dass ich ihn, glaube ich, damit sehr, sehr verletzen würde, weil er durch seine Aussagen deutlich gemacht hat, dass er da sehr intuit ist. Ja, ich habe dann erst gedacht, dass ich ihm einfach sage, du, hey, pass mal auf, ich habe da jetzt gestern jemanden getroffen, das hat mich irgendwie sehr zum Nachdenken gebracht und ich möchte das gar nicht irgendwie so vergleichen, aber es hat mir einfach irgendwie vor Augen geführt, dass es nochmal eine andere Ebene ist und auch nochmal was anderes, was ich offensichtlich suche oder was ich möchte. Ja, und ich wurde dann irgendwie so ein bisschen melancholisch, weil ich dachte, auf der einen Seite hatten wir sehr, sehr schöne Dates, aber das kleine Aber konnte ich irgendwie doch nicht ausradieren und irgendwie jetzt so einen Menschen irgendwie zu sagen, so hey, eigentlich war das gut, aber sorry, ist irgendwie auch nicht so ganz einfach und gehört aber irgendwie auch so mit zu diesem Dating-Kontext dazu. Und ich habe dann auch gedacht, oh, hätte ich mich vielleicht gar nicht drauf eingelassen und so, aber dann dachte ich auch, hey, also man muss sich ja auch irgendwie kennenlernen und ich kann ja gar nicht herausfinden, ob die Person irgendwie was sein könnte oder nicht oder ob das mit uns funktioniert, wenn man sich nicht tief drauf einlässt. Und dann hatten wir uns eigentlich für den morgigen Tag verabredet, dass wir nochmal drüber sprechen. Und genau, und dann war er durch Zufall spontan bei der Arbeit und hat mich dann so ein bisschen auf dem kalten Fuß erwischt. Und ich konnte aber auch nicht ihn einfach so glücklich begrüßen, wie ich das gemacht hätte sonst. Und dann also haben wir ganz kurz darüber geredet und ich habe ihm ganz kurz gesagt, dass sich bei mir gerade irgendwie ein bisschen was verändert hat. Und ich merkte so in seinen Augen, das ja, war einfach echt eine ziemliche Enttäuschung und es tat mir irgendwie so weh. Aber andererseits war ich auch, es klingt ein bisschen doof, aber irgendwie auch stolz, dass ich das so ehrlich gesagt habe und dass ich ihm in der Hinsicht nichts vorgemacht habe, weil ich weiß, dass ich das nicht immer so gut konnte, ehrlich meine Meinung zu sagen, weil ich dann viel zu sehr mir Gedanken gemacht hätte, wie geht's der anderen Person. Ja, und dann haben wir uns erstmal so verabschiedet und ich denke, es wird bestimmt nochmal ein Gespräch geben, mit mich nochmal so ein, zwei mehr Sätze sagen, um mir das vielleicht ein bisschen näher zu bringen. Aber ich merke auch, dass meine Gedanken dann irgendwie doch ja, zu der anderen Person irgendwie sehr, sehr überschwappen und wir irgendwie bei dem ersten Nachrichtenaustausch, den wir getätigt haben, viel mehr Nachrichten ausgetauscht, als ich mit der anderen Person insgesamt ausgetauscht habe. Und irgendwie ja, macht sich da so ein kleines Flattern in meiner Magengegend breit, was total schön ist. Und ich ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben jetzt uns in 3 Tagen verabredet, wollten frühstücken gehen und ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, und diese Fortsetzung von Paula, die kriegt er dann natürlich hier in eine Stunde Liebe. Danke nochmal an Katja Lewina und Celine Wegert für die Offenheit und die Infos. Und danke an euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, dann sehen wir uns am 16. November eine Stunde Liebe live, 14.30 Uhr in Köln beim Funkhausfest. Kostet keinen Eintritt, die ganzen Infos, die findet ihr in den Shownotes. Und da ist Katja dann auch dabei. Und ihr wisst, Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die gehen wie immer sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.